Guten Morgen, Michael.
Hallo, Ewald.
Ich kann nicht mehr.
Wieso? Was ist los? Soll ich dich aufbauen?
Ja. Nein, es ist. Also, es gibt ja unheimlich viele Themen, über die wir reden können. Aber es gibt ein paar Themen, wo ich einfach keine Lust mehr habe. Es geht einem so auf die Nerven. Aber gut, es gibt natürlich auch wichtigere Themen als die rein fußballerischen. Aber lass uns mal eins nach dem anderen abarbeiten.
Grüße zu unserer neuen Ausgabe. Wir zählen nicht mehr, oder? Nee, wir zählen einfach nicht mehr. Dann können wir vielleicht die 20. Folge doch so aufnehmen, wie wir das mal geplant haben. Also das ist einfach eine neue Ausgabe hier, oder?
Es ist die Ausgabe Nummer 199.
199? 199!
Und wir haben eigentlich schon die 200 überschritten, weil du irgendwann mal A, B, C genommen hast, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht. Ist egal. Lass laufen.
Wahnsinn. Ja, bist du denn einigermaßen wieder auf den Füßen und stabil nach dieser Derby-Niederlage?
Also ich bin ja mit beiden Vereinen jetzt nicht mehr so eng verbunden, ist ja auch schon einige Jahre her. Ne? Also ich sag mal,
bei für Arminia, denjenigen, der jetzt heute bei, erst bei reinkommt, Arminia, hier, Arminia, Entschuldigung.
Bei Arminia Bielefeld?
Ich muss es jetzt ganz kurz erklären. Es gibt ja immer wieder Leute, die zum ersten Mal in diesem Podcast landen und sich fragen, wer sind diese Typen überhaupt? Also mein Name ist Michael Born, ich bin hier der Sidekick von Ewald Lienen, das ist der Star dieser wunderbaren kleinen Show. Und Ewald Lien war ja Spieler bei Borussia Mönchengladbach und Trainer war er auch unter anderem in Gladbach und auch in Köln und bei St. Pauli und in Bielefeld und in Rostock und bei 60 München und weiß ich nicht wo. Und gestern gab es das Derby in Köln zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach.
Nein. Jetzt hast du mir meinen Gag kaputt gemacht. Du sagst, hast du die Derby-Niederlage verwunden? Und dann wollte ich sagen, naja, wenn der MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld verliert, das ist jetzt so lange her.
Das ist kein Derby.
Naja, gut, okay. Dann nehme ich den Joke zurück, weil ich war am, weil ich am, korrektes Deutsch, ich war am Samstagnachmittag in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena.
Ich hoffe, dafür kriegst du eine Schau-ins-Land-Reisen-Reise, dass du das hier so sagst.
Beim MSV Duisburg und die haben gegen Arminia Bielefeld gespielt. Das war für mich ein tolles Erlebnis. Ich habe wirklich viele ehemalige Spieler von mir, die ich in der Amateurmannschaft hatte, aber auch Mitspieler aus der damaligen Mannschaft getroffen. Das war wirklich eine auf einer menschlichen Ebene eine richtig schöne Geschichte. Fußballerisch hat Arminia 1-0 gewonnen und MSV sah nicht ganz so überzeugend aus. Aber gut, ich nehme es zurück. Was Michael meinte, ist die Niederlage von Borussia Mönchengladbach beim 1. FC Köln. Das ist ja das Derby hier im Rheinland, was wir früher eigentlich meistens gewonnen haben.
Ich wollte eigentlich sagen, als kleinen Joke meinerseits, du hast ja mal wieder bewiesen, dass du keine Ahnung hast in unseren letzten 200 Ausgaben. Ja. Gefühlten 200 Ausgaben. Du hast ja immer hier die These vertreten. Also, wenn wir ein Derby gespielt haben, dann haben wir immer auswärts gewonnen. Also, wenn ich mit Gladbach in Köln gespielt habe, haben wir immer auswärts gewonnen. Wenn ich mit Köln war, das hat ja gestern jetzt mal nicht funktioniert.
Das hat nicht funktioniert. Aber es ist ja auch, das war ja auch nur diese Phase von 1900, keine Ahnung, 70 bis oder 68, 66, 67, weiß nicht. Bis Ende der 70er Jahre. In der Phase gab es, was weiß ich, 24 Duelle, von denen wir 18 gewonnen haben. Also das war total schräg. Aber in Köln haben wir als Borussia Mönchengladbach meistens gewonnen. Und wenn der FC Köln gewonnen hatte, dann war das in Mönchengladbach. Zu Hause eigentlich nie. Aber das ist ja mittlerweile anders geworden. Und gestern war es ein verdienter Sieg vom FC Köln, aber auch da müssen wir drüber reden, da sind ein paar Dinge drin gewesen, die exemplarisch für diesen Spieltag waren, worüber wir uns generell unterhalten wollten und wo man sich drüber aufregen kann, das muss man einfach so sagen.
Als erstes darfst du aber auf die emotionale Schiene gehen und deinem Ex-Spieler und ich denke auch Freund Steffen Baumgart, der uns vielleicht hört, wer weiß, ein paar Glückwünsche schicken. Ich denke, dir hat das ganz gut gefallen, ne? Wie es ihm so ging hinterher.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben jetzt nun einige Spiele vom FC verfolgt in dieser Saison und es ist ja nicht so gewesen, dass die jetzt hier komplett neben der Kappe gewesen wären, sondern das war schon beim ersten Spieltag in Dortmund so, wo sie eigentlich genauso gut hätten gewinnen können oder zumindest einen Unentschieden verdient gehabt hätten und weil sie eben ihre Tore nicht gemacht haben, verlieren sie. Und dann hast du natürlich auch mal Spiele dabei, die nicht so gut sind, aber auch gestern haben sie wirklich guten Fußball gespielt, das muss man sagen. Und trotzdem haben sie Elfmeter gebraucht, um letzten Endes das Spiel.
Willst du, dass wir uns jetzt schon aufregen? Jetzt
nein.
Kommst du mit Elfmetern.
Nein. Ich will nur damit sagen, dass ich freue mich einfach für Steffen und für den FC, dass sie haben jetzt 4 Punkte, nachdem sie einen einzigen beschissenen Punkt hatten und sind immer noch ganz unten. Aber das ist natürlich gut für die Seele, gut für den Verein und für Steffen auch, dass das dann eben auch mal belohnt wird. Ich denke mal zurück an den VfB Stuttgart, die auch eine, ja, beim FC, vielleicht war es beim VfB auch so, aus der Not heraus, weiß ich jetzt nicht, auf viele junge Spieler gesetzt haben und die auch eine Zeit lang gegen den Abstieg immer spielen mussten, um den Klassenerhalt. Und in dieser Saison ganz anders dastehen, das wünsche ich dem FC auch, denn ihnen kommt das Geld nicht an den Ohren raus, sich immer wieder alle möglichen Top-Leute zu besorgen, das ist da im Moment keine Option und trotzdem versuchen sie fußballerische Lösungen anzubieten und jetzt ist es mal belohnt worden und das war berechtigt und das ist in Ordnung.
So.
Freue ich mich.
Jetzt gehen wir ins Detail. Worüber wollen wir uns als erstes aufregen? Über VAR, über rote Karten, über nicht gegebene rote Karten, über Elfmeter, über absurde
Lass mal mit den VAR-Geschichten anfangen, mit Fouls, die gelb oder rot zu roten Karten führen, weil daraus resultiert dann ja auch mal ein Elfmeter oder so. Ne, dann kommt das vielleicht in zweiter Konsequenz.
Also, ihr habt uns auch wieder reichlich geschrieben, wie Tonau stellvertretend VAR mal wieder unter Flop der Woche, können wir leider nur unterstreichen. Dann gehen wir natürlich ein bisschen von dem Kölner Spiel weg, obwohl, wenn wir sagen VAR, ich hätte der VAR auch eingegriffen. Bei der Elfmeterausführung nämlich.
Ja gut, das ist aber der nächste Punkt. Wenn du jetzt erstmal, also ich finde das Thema Elfmeter.
Ach so, VAR war Kone.
Genau.
Oder hat das ohne VAR gesehen?
Nein. Nein, nein, nein. Der hat eine gelbe Karte.
Stimmt, hat gelb gegeben. Ja, richtig.
Also
gelb für Kone.
Ja, wir müssen jetzt nicht jede einzelne Szene, an jedem Spieltag hast du ja eine Reihe von Szenen, die konfliktiv sind und wo man sich drüber unterhalten müsste. Also die entscheidenden Szenen waren für mich, also um das mal klar zu herauszuarbeiten, das ist die rote Karte von Kone in Köln, die dann letzten Endes, denke ich mal, das Spiel entscheidet, auch wenn der FC absolut nicht.
Ewald, ich habe eine Bitte. Kannst du vielleicht doch den Kragen ein bisschen hochmachen oder so? Es klimpert schon wieder in einer Tour in meinen Ohren. Ich danke dir recht herzlich. Das macht mir das Leben ein bisschen leichter. Und ich
okay.
Kann mich viel besser hören.
Also, es gab eine rote Karte für Kone. Kone ist
auf der rechten Seite reingesprungen wie ein Irrer.
Auf jeden Fall versucht er eine Flanke zu verhindern. Genau, er ist im Zweikampf mit Ljubicic vom FC Köln er versucht, Ljubicic spielt einen Pass oder eine Flanke und Kone kommt zu spät. Er will erkennbar den Ball blockieren, aber weil er zu spät kommt, ist der Fuß von Ljubicic natürlich in seiner Grätsche drin und er trifft ihn komplett oberhalb vom Knöchel. Das ist ein krasses Foul, was er vielleicht nicht gewollt hat, wo der Ljubicic sich aber den Knöchel brechen kann. So, und er bekommt gelb von Aytekin gezeigt. Der VAR greift ein. Aytekin schaut es sich an und es war völlig klar, nachdem er sich das angeguckt hat, dass er das verändern wird. Es gibt die rote Karte. Das ist die 72. Minute und danach bekommt Köln in Überzahl halt den nächsten Elfmeter, der absolut berechtigt war. Aber wie gesagt, es ist halt eine rote Karte, die in ein Spiel eingreift. Der Elfmeter, der dann kommt, ist absolut berechtigt, weil Nicolas Waldschmidt, er kommt zu spät bei Waldschmidt und boxt ihm gegen den Kopf. Berechtigter Elfmeter, aber über die Elfmeter-Ausführung sprechen wir gleich nochmal. Also das war die eine Szene, die andere Szene hat sich in Freiburg abgespielt. In Freiburg, es steht im Grunde genommen 1:1 für, also
zwischen Freiburg und Bochum.
Genau, Bochum geht in Führung mit vom Traumtor von Paciencia. Doan, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Doan erzielt den Ausgleich mit dem Kopfball, da sage ich gleich nochmal was dazu. Und dann ist Griffo auf der Seite mit seinem Gegenspieler und grätscht, der wird angespielt, er dreht sich um, grätscht hinter ihm her und trifft ihn fast genauso wie Kone Ljubicic trifft.
Nur, dass er von der Seite kommt sozusagen, ne?
Was naja, gut, der andere
besser macht.
Ja gut, der Kone kam auch von der Seite und er war ein bisschen höher. Kone war ein bisschen höher dran, er ist ein bisschen tiefer, aber auch komplett ins Fußgelenk hinein. Und auch dort, glaube ich, ich weiß nicht, ob er gelb gegeben hat. Auf jeden Fall meldet sich der VAR. Der Schiedsrichter geht raus. Unser Freund, wer war es jetzt nochmal? Ja, ich weiß, ich habe es vor Augen, ich habe es eben noch gesehen. Und er bleibt dabei. Er bleibt bei gelb. Und für mich sind diese beiden Foulspiele beide nicht gewollt. Aber
grob fahrlässig.
Grob fahrlässig und ich kann keinen Unterschied erkennen. In Köln fliegt der Mann vom Platz, in Freiburg bleibt er drauf und erzielt zu allem Überfluss, gut für Freiburg und für unseren Freund Christian Streich, in der 47. Minute, noch in der ersten Halbzeit, das 2:1 mit einem Elfmeter. Und der ist auch wieder zweifelhaft, aber gut, Griffo ist natürlich der Elfmeter-Experte und Spezialist von Freiburg. So, und so etwas kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Da war es aber so, dass der VAR gar nicht eingegriffen hat. Das war ja die entscheidende Geschichte. Das war ja genau der Punkt. Also, und dann wurde ja rumgeeiert.
Ach, das war Reiche.
Der Einzige, der sich geäußert hat, war dann ja der ehemalige Sky-Mitarbeiter, der jetzt eher auf Seiten des DFB unterwegs ist.
Ja, wer? Ne?
Herr Feuerherd, ne?
So Feuer. Der genau, der so Alex.
Alex Feuerherd. Und der hat
was,
dann mit
was hat er gesagt?
Der hat sich mit Didi Hamann eine kleine Schlacht geliefert.
Okay.
Verbaler Art und Weise.
Okay.
Ja, der hat das dann noch versucht zu erklären, warum der VAR nicht eingegriffen hat, weil es nicht oberhalb des Knöchels gewesen sei, sondern unterhalb des Knöchels und man müsse aufs Trefferbild achten und das war natürlich Quatsch. Also, und das sehen sie, glaube ich, mittlerweile alle. So Lutz Fröhlich hat sich dann irgendwann spät, ich glaube gestern irgendwann auch gemeldet und gesagt, das ist eine Geschichte, wo der VAR eingreifen muss, das ist für uns eine rote Karte. So, dafür haben sie ein bisschen gebraucht.
Ja, was ich verwechselt habe, war Robert Schröder. Robert Schröder, wir haben ja gerade noch HSV, war eine ähnliche Situation mit Jatta.
Das ist die Szene Nummer 3, über die wir noch reden.
Genau, das ist Szene Nummer 3, die aber im Grunde genommen zwar auch super dumm war, aber nicht zu vergleichen mit das waren zwei Grätschen, die Grätsche von Kone, eine Grätsche von Griffo, was natürlich eine andere Dynamik hat und eine andere Fahrlässigkeit für mich. Jatta läuft nach draußen zu Asta, das war gegen Greuther Fürth, die Nummer 2 von Greuther Fürth, der den Ball hat und Jatta läuft hin und tritt, sieht den Ball.
Na, da sind ja vor allen Dingen auch schon zwei im Zweikampf. Und er kommt ja quasi so dazu und tritt irgendwie von oben so mit seinem gestreckten Bein drauf, wo man sich fragt, was will er eigentlich machen?
Was wollte er mit diesem Tritt erreichen? Also,
das ist ja die übergeordnete Frage, die wir hier vielleicht uns mal stellen wollen und die wir vielleicht auch beantworten können und vielleicht auch Lösungsvorschläge machen können. Du als Fußballlehrer kannst auch Lösungsvorschläge machen.
Ja, mache ich gleich, aber ich wollte nur noch kurz darauf hinweisen, dass das eine andere, dass das eine andere Situation ist. Er tritt ihm zwar auch auf den Fuß und das ist schmerzhaft und Asta hat das auch entsprechend gespürt, aber es war einfach nur dumm. Es war aber nicht zu vergleichen mit diesen anderen beiden Grätschen, die ja eine ganz andere Dynamik haben, wo du ja reinfliegst und
sagen wir mal so, die beiden anderen waren klare rote Karten und bei Jatta
kann ich Robert
auch eine geben können.
Ja, so. Kann man, aber da verstehe ich absolut, dass er das nicht gemacht hat. Robert Schröder, das Bild hatte ich vor Augen. Robert Schröder läuft raus, guckt sich an und sagt, nein, ich bleib bei der gelben Karte, ist keine rote. So, also ich denke mal, es ist, wir haben oft über diese Situation gesprochen, dass Dinge passieren, weil Leute eine Sekunde zu spät kommen und dann sich Dinge ergeben. Es gibt einige Situationen, habe ich ja oft schon darauf hingewiesen, wo ich sage, da kann ich keinen Foul pfeifen, wenn zwei Leute so ineinander laufen und der eine tritt dem anderen auf den Fuß. Das kann so und so ausgehen. Beide wollen es nicht und dann kommst du eine Millisekunde zu spät. Beide glauben, sie können den Ball spielen. Aber das sind jetzt Situationen, wo ich zu einer Grätsche ansetze. Das ist was ganz anderes. Wo ich voll meinen gesamten Körper in die Grätsche hineinbringe. Und wenn ich das so mache, wie die beiden das gemacht haben, dann habe ich es nicht mehr unter Kontrolle. Und jetzt können wir darüber reden.
Man hat es ja nicht mal, wenn man ganz ehrlich ist, die haben es ja nicht mehr unter Kontrolle, wenn sie den Ball erwischen sollten mit der offenen Sohle. Und vielleicht den Ball ein bisschen wegspitzen und danach irgendwie das Wadenbein oder die Achillessehne treffen vom Gegner. Also weiß ich nicht, ob man Grund, wir werden jetzt nicht dazu kommen, kann man natürlich beim IFAB auch mal nachfragen. Bei denen ist ja anscheinend alles möglich, kommen wir gleich drauf, Thema Torwart. Die Grätschen werden wir nicht verbieten, aber irgendwie scheint sich das gerade zu häufen, ne? Und da stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Also ist das irgendwie der verzweifelte Versuch, dann noch schnell irgendwie was zu verhindern, was man vorher verbockt hat? Grifo ist ja zum Beispiel völlig unverdächtig, jemand zu sein, der faul spielt. Ja, müssen wir mal gucken, wie viele gelbe Karten der für Foulspiel bekommen hat. Hat sich ja auch selbst erschrocken, als er das Bild dann gesehen hat, als er das dann bei Sky nochmal vorgeführt bekommen hat. Und sagt, oh, das sieht schon übel aus und jeder, der mich kennt, weiß, ich will keinen Foul spielen, ich habe mich auch entschuldigt. Und hat dann letztendlich auch gesagt, klar, hätte ich mich nicht beschweren können. Aber die Frage ist, warum geht er da überhaupt so hin? Ja, der Spieler ist an der Seitenlinie und er grätscht da mit Anlauf rein wie ein Irrer.
Ja, das ist jetzt die andere Frage. Also die erste Frage ist, was ist mit einer Gleichbehandlung bei solchen Geschichten, weil das ja spielentscheidende Dinge sind, rot oder nicht rot. Die andere Frage ist, warum verhalten Spieler sich so? Was wollen sie mit diesen Grätschen erreichen? Ich kenne eine ganze Reihe von Spielern, die es eben anders lösen. Natürlich hat es etwas mit dieser Wahrnehmung zu tun. Was habe ich für eine Wahrnehmung? Wenn ich glaube, dass ich den Ball erwische vor dem anderen, okay, dann gehe ich einfach das Risiko ein, wenn ich zu spät komme, dass ich voll in den hineinrassele. So, aber es gibt ja auch, ich weiß es nicht, wenn ich Kone jetzt sehe zum Beispiel, ich sehe es einfach im Fernsehbild, wie er zur Grätsche ansetzt und ich mir denke,
das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Ich meine, das ist natürlich, ich habe natürlich eine andere Perspektive. Ich habe nur das Kamerabild, das kommt von oben. Er sieht das, die Abstände sehen natürlich anders aus. Das haben wir ja oft schon gesagt. Wenn ich auf Platzhöhe bin, so bei 1,80 und gucke so in die Situation hinein, da kann es schon mal sein, dass ich das falsch einschätze. Wir sehen es von oben viel einfacher. Du siehst es ganz klar. Keine Chance, den Ball zu treffen. So, das sind Dinge, die wir einfach schulen müssen. Und dann müssten Spieler mal versuchen, diese Wahrnehmung besser zu trainieren und vielleicht nicht dahin zu grätschen, wo der Ball gerade ist, sondern da, wo der Ball vielleicht hinkommt, dann gehe ich dieses Risiko halt nicht ein. Also wenn jemand reinflankt und der Ball liegt da, warum muss ich denn an der Stelle den
Fuß grätschen?
Ja, dahin und das Risiko eingehen, wenn ich zu spät komme, trete ich dem den Fuß weg. Denn wenn der eher am Ball ist, dann bin ich voll auf ihm drauf. So, das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dahin zu grätschen, wo der vermutlich hinschießen oder hinflanken will. Und damit eine Flanke, einen Torschuss, einen Pass zu verhindern. So, und dann passieren solche Dinge auch nicht. Das sind Wahrnehmungsfehler, die natürlich auch durch die Situation bedingt sind, dass sie einen ganz anderen Blickwinkel haben. Aber ich brauche dieses Risiko eigentlich gar nicht eingehen, denn es geht nicht darum, den Ball immer zu spielen, sondern es geht ja darum, auch einen Pass zu verhindern.
Wie hast du das denn früher gemacht als Trainer? Also was hast du zum Thema Grätschen den Jungs gesagt auf dem Platz jeden Tag beim Training? Hör mit dem Scheiß auf oder im allerhöchsten Notfall oder wenn du dir sicher bist, kannst du das machen oder?
Grätschen, ich meine, Grätschen ist das allerletzte Mittel.
Ja, eben,
und, genau. Und Grätschen bedeutet, dass ich mich aus dem Spiel nehme. Ich gehe auf die Erde. Ich gehe nicht nur das Risiko ein grobes Foul zu machen, sondern wenn ich den Ball nicht treffe, bin ich auch raus. So, entweder kriege ich es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder treffe ich den Ball, dann ist die Situation in Ordnung. Das ist die eins, wenn ich runtergehe, muss ich den Ball treffen und muss die Situation klären. Treffe ich den Ball nicht, gibt es die zweite Möglichkeit, dass ich den Spieler arg faule.
Oh,
das kann gelb geben, das kann aber auch rot geben. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich kein böses Foul mache, weil ich so eklatant zu spät komme, lieg aber auf dem Boden. Was wir immer und immer wieder sehen. Da liege ich auf dem Boden und bin einer weniger. Das heißt, von den drei Möglichkeiten sind zwei nicht nur suboptimal, sondern scheiße. Und deswegen habe ich meinen Jungs immer gesagt, wer grätscht, muss 1000%ig sicher sein, dass er den Ball kriegt. Ansonsten bleibe ich auf den Beinen und laufe mit und bleibe im Rennen.
Vor allen Dingen, Kone ist ja auch nicht langsam, ne? Mm-mm. Oder? Wie siehst du das?
Naja,
was
gut,
denn das Auge für Schnelligkeit?
Naja, der wollte ja jetzt flanken, der Ljubicic.
Und auch, er war halt ein bisschen zu spät, das war halt der Punkt. Also wäre eigentlich die Idee doch, Kone muss sehen, ich muss aufholen, dann vielleicht ein bisschen den Weg abschneiden und dann, wie du sagst, versuchen, vor ihn zu grätschen, anstatt da hinter ihm herzuhecheln und von hinten, von der Seite in ihn reinzutreten.
Man kann ja sehen, ob jemand schießen oder flanken will. Und bei Griffo, da ging es jetzt nicht um Flanken, weil der wollte einfach weglaufen.
Im Mittelfeld.
Der haut also,
da war noch gar nichts los.
Genau, der wollte einfach mit dem Ball weg. Und Griffo hat da, wo der Ball ist, hingegrätscht. Aber der Ball bewegt sich dann ja auch schon mal weiter, aus irgendwelchen Gründen und weil er gespielt wird. So, während bei Kone war er sichtbar, dass er irgendwie eine Flanke oder einen Schuss machen will und einen Pass. Und dann kann ich eben auch in den Passweg oder in den Flankenweg hineingrätschen und nicht dieses Risiko eingehen. Also jede Situation ist anders, ist völlig klar. Aber man muss sich 100% darüber im Klaren sein, wenn ich runtergehe, das ist... Ich nehme mich aus dem Spiel. Und wie oft sehen wir Tore, auch jetzt, ich habe mir alle Tore wieder angeschaut, wie oft sehe ich Tore, wo irgendjemand runtergeht, sich aus dem Spiel nimmt und dann ist er weg. Bestes Beispiel, und da ging es noch nicht mal um eine Abwehrgrätsche, das war Darmstadt 98 gegen RB Leipzig, der Fünfer, Maglitzer von Darmstadt, beim ersten Tor hat er schon... ja, ein Riesenfehler gemacht, da rede ich gleich nochmal drüber, beim Abwehrverhalten. Aber bei dem dritten Tor von Openda, der ist bei Openda, er deckt ihn, dann wird der Ball rausgespielt und ein Pass wird in die Mitte gespielt, an Openda vorbei und er grätscht zu dem Pass, anstatt bei dem Openda zu bleiben. Er trifft den Ball aber nicht, liegt wie ein Maikäfer auf der Erde. Der Ball prallt zu Openda. Der steht allein vorm Torwart und schiebt den einfach rein. So. Also, runtergehen ist das
Da haben wir wieder Part 3 von Grätschen.
Ja.
Grätsche, Ball nicht getroffen, Resultat, Gegentor.
einer weniger, der Ball ist weg, ich kann auch Openda nicht mehr decken, wenn ich überhaupt die Idee habe, ihn zu decken. Das ist, da kommen wir gleich nochmal zu, du hast gesagt, ich darf nicht mehr
Das ist das finale Statement zum Thema Abwehrverhalten für die nächsten 200 Folgen. Wir haben die Leute malträtiert, wir stoßen auf taube Ohren.
Ja, also ich habe hier wieder 17 Fälle von fragwürdigem Abwehrverhalten, die ich hier jetzt gar nicht groß.
Du könntest jede Woche ein Hörspiel machen. Ewald und die Abwehrfehler.
Genau.
Jede Woche. Ich habe dir ja nur das von Wolfsburg noch nahegelegt.
Wir sind beim Grätschen. Ne? Lass uns das kurz zu Ende bringen. Dieses Grätschen auf den Ball selber, das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Es gibt Spieler, es gibt sicherlich Situationen, wo ich...
Naja, es sei denn, du hast irgendwo an der Außenlinie den Ball, zwei laufen drauf zu und du bist ja jetzt als Verteidiger sicher, okay, ich bin einen Schritt schneller und ich knall das Ding jetzt ins Aus. Dann macht es ja vielleicht schon mal Sinn. Ne?
Klar, natürlich. Also, aber es gibt Situationen, wo ich mich frage, was ist das jetzt für eine Wahrnehmung? Selbst wenn ich den Ball treffe, in manchen Situationen, wie wir uns gerade gefragt haben bei Jatta, was wollte er denn machen? Auf den Ball treten und eine Pirouette drehen?
Jatta soll vorne bleiben, das ist doch wie immer.
Ja, aber verstehst du, es gibt so Situationen, wo Leute, die wirklich unverdächtig sind, viel vom Abwehrverhalten zu verstehen, irgendwo in so Situationen hineintreten. So, selbst wenn sie den Ball treffen, dann treffen sie ihn von oben, treten ihn vielleicht kaputt oder rutschen selber aus und brechen sich den Rücken. Was weiß ich? Ich verstehe es manchmal nicht. Ne?
Nein, also die Szene war exemplarisch dafür. Was wollte er jetzt machen? Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das nochmal an.
Ja.
Ist ja alles im Netz nochmal nachzuvollziehen. Die Aktion von Jatta bleibt uns ein Rätsel, was er eigentlich machen wollte in dieser Situation. Aber er macht vorne mittlerweile ganz gute Dinge. Ne?
Ja.
Gut, also kurzes Statement, bevor wir uns über Torhüter unterhalten müssen. Dringend.
Abwehrverhalten, nächstes Thema.
Ja, wir hören.
Abwehrverhalten. ich meine, wenn das der neue Stil ist heutzutage, kann ja sein, das haben ja viele Dinge verändert. Wir nennen Forechecking jetzt Gegenpressing. Die Nummer 10 ist eine falsche 9. Keine Ahnung.
Abkippender Sechser.
Der abkippende Sechser.
Für den Staubsauger, wie wir früher gesagt haben.
Genau so. Also vielleicht ist das ja auch so, dass wir jetzt eine völlig andere Strategie ausgegeben haben. Ich meine, wenn ich die Entwicklung und Nichtentwicklung von Abwehrspielern, rechten Verteidigern, Sechsern hier bei uns in Deutschland sehe, dann habe ich das Gefühl, dass unsere Trainer den Leuten sagen, es geht nicht mehr darum zu decken. Und es geht auch nicht mehr um Manndeckung. Es geht gar nicht darum. Es geht nur noch darum, wenn wir den Ball haben, dann spielen wir schön Fußball. Dann lassen wir ihn laufen, dann kommt der Aufbau, dann machen wir hin. Dann der eine lässt sich fallen, der andere geht hin. Genau. Bla, bla, bla.
Besonders im 16er. Im 16er immer versuchen, möglichst weit weg vom Gegenspieler zu sein.
Ich habe das Gefühl, dass viele Abwehrspieler, vielleicht weil sie mental überfordert sind, vielleicht weil sie andere Probleme haben, das weiß ich nicht, und sich darüber Gedanken machen, wie kann ich den nächsten Angriff einleiten, gar nicht mehr darüber nachdenken, dass sie vorher aber den Ball haben müssen. Ich lasse jetzt den Sarkasmus mal weg.
Das kann man nur noch so ertragen.
Ja, aber es gibt ich habe das Gefühl, dass manche einfach gar nicht mehr decken. Du guckst, ich meine, das ist mein Job gewesen früher und ich glaube, dass Spieler viel daraus lernen können. Ich habe, wenn ich mich auf einen Gegner vorbereitet habe, dann habe ich teilweise, keine Ahnung, 20 Tore. Also Sekunde mal gerade, ich glaube, ich kann mein Auto abholen. Herr Wassos, ich muss Ihnen sagen, Sie sind gerade live in meinem Podcast. Ich bin einfach ans Telefon gegangen.
Deswegen 200 Euro weniger.
Nein, ist alles gut. Entweder schneiden wir es raus oder wir freuen uns, dass mein Auto das jetzt gleich abholen kann. Ich weiß Bescheid. Okay, bis daher. Ciao. Ja, da musste ich rangehen, ist eine wichtige.
Ja, natürlich, ist klar. Und kannst du die Rechnung bezahlen oder müssen wir hier?
Jetzt kein Kommentar. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, Abwehrverhalten. Soll ich die Glocken ausschalten?
Jetzt nein, ist auch scheißegal. Die lassen wir an, die Glocken. Das ist wunderbar.
Jetzt ist auch,
das
scheißegal.
Das haben wir schon Ausgabe 47, glaube ich, schon mal gehabt.
Okay. Also, für mich, ich gucke, ich sehe, das fing schon am Dienstag an. Ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, Mexiko gegen Deutschland. Habe ich so gedacht, okay, 2 Uhr nachts, da gehst du mal ins Bett. Aber dann habe ich mir am nächsten Tag, glaube ich, weil ich ja auch genug zu tun habe.
Ich wollte noch mal gucken, was ich für eine Einschaltquote habe. Erzähl mal kurz weiter. Ich gucke mal, ob ich das parallel rauskriege. Ich habe mich gefragt, wer setzt sich jetzt nachts um 2 dahin und guckt das Spiel Mexiko gegen Deutschland live? Also die müssen ja eine Messung durchgeführt haben. Vermutlich sind von denen, sagen wir mal, 1,3 Millionen, aber 700.000 irgendwann ja eingepennt. Ist ja immer so, ne? Du nimmst dir das vor, dass du es gucken willst und dann irgendwann um 1:30 nickst du ein, aber du hast schon das richtige Programm an und die werden dann ja vermutlich auch mitgezählt, oder? Also erzähl mal kurz über den Fehler, den du frappierend fandst, sagen wir mal.
Naja, wie gesagt, es fing damit an, dass ich mir die Tore von Mexiko anschaue und sehe beim ersten, da gibt es eine Möglichkeit, ist Rüdiger, glaube ich, mit Antunes, geht raus ins Mittelfeld, kommt zu spät. Antunes lässt den Ball irgendwie klatschen, ich glaube auf Lozano, der außen durchgeht. So, und das ist die erste Methode, nicht ein nicht ein unkorrektes Abverhalten zu zeigen. Ich verfolge den Ball, ich gucke dahin, wo der den hinspielt, verliere aber meinen Mann aus den Augen. Und Antunes läuft wieder nach innen und bekommt dann den Pass von Lozano, während Rüdiger ihn aus den Augen gelassen hat und der kann dann in Ruhe das Tor erzielen. Das ist die eine Methode, dass ich rauslaufe und nicht mehr mitlaufe. Ich laufe mit jemandem raus, bin an ihm dran.
Und bleib dann stehen.
Und nein, Rüdiger bleibt ja nicht stehen, sondern er beobachtet den weiteren Spielverlauf wie ein Reporter. Er kann dann anschließend darüber berichten. Der spielt den Ball nach außen. Was er aber nicht mehr auf dem Schirm hat, was macht denn der Mann, mit dem ich rausgelaufen bin? Weil wenn ich rauslaufe, bin ich ja erstmal aus der Abwehrkette raus. Und dann macht es Sinn, wieder reinzulaufen, aber vielleicht auch mit dem Mann, der sich wieder reinbewegt. Also das ist die erste Möglichkeit eines Fehlverhaltens. Das war Rüdiger. Die zweite Möglichkeit eines Fehlverhaltens ist, dass ich einfach nicht mehr decke im 16er. Ich stehe irgendwo und da stehen auch Stürmer rum und ich decke einfach nicht. Beispiel Süle, der gute Sanchez von Mexiko. Es ist wieder Lozano oder Antunes oder irgendeiner, der von rechts eine Flanke reinspielt. Süle steht im 16er, ein Mann wie ein Klotz. Und da steht so ein kleiner Spieler Sanchez. Und Süle steht aber 2-3 Meter hinter ihm.
Aber Ewald, du darfst ja auch nicht vergessen, da war es ungefähr 2.48 Uhr, ne?
Ja,
da
für
kann
uns.
Man schon mal ein bisschen müde sein. Ach so.
Ja, für uns.
Ach, die haben die gar nicht 3 Uhr Ortszeit gespielt vor Ort.
Das kann auch sein, weiß ich nicht. Nein, also dieses Nicht-Decken, davon kann ich dir 17 Beispiele bringen, dass jemand eine Flanke bekommt und es wird nicht gedeckt. Obwohl ich ihn sehe. Das muss man auch nochmal auseinanderhalten. Ich kann nicht decken, weil ich gar nicht gucke. Zum Beispiel Frimpong von Wolfsburg. Ein Konter, Freistoß Wolfsburg.
Meine Lieblingsszene des Wochenendes.
Genau so, Freistoß Wolfsburg. Hinten steht noch Mähle als linker Verteidiger. Dann aber Baku und Thiago Thomas. Zwei absolute Abwehrspezialisten. So, der Konter läuft volle Pulle. Und Boniface ist ja nun ein Monster, super schnell und alles. Und drei Spieler von Boniface läuft bis in den 16er hinein, halb links. Drei Spieler von Wolfsburg kümmern sich um Boniface. Aber keiner geht richtig hin, die stehen einfach so davor. Dann kommt Thiago Thomas, früher Stuttgart, ist mit zurückgelaufen, weil er am 16er stand. und sieht aber nicht, dass 5 Meter hinter ihm Frimpong steht, der komplett frei ist, steht da und guckt. Da kommen noch 2 andere. Es ist
im Grunde 6 gegen 2 war es im Grunde.
6 gegen 2 und so weiter. Aber wie gesagt, das ist nochmal eine andere Art, nicht zu decken, weil ich mich nicht orientiere, weil ich nicht gucke, wer steht denn so irgendwo hinter mir.
Aber Ewald, erklär mir das doch bitte mal. Der läuft als Fußballprofi zurück in den eigenen 16er. Ja. Da hat man doch die beiden Augen vielleicht mal offen und guckt mal, was ist denn hier eigentlich so los? Was könnte ich denn jetzt mal machen?
Das ist das Grundproblem von Abwehrverhalten, dass man eben nicht nur den Ball beobachtet, man muss sich das angewöhnen. Man muss gucken, dass man den Ball sieht und auch mal die Situation checkt, was hier so los ist. Ritz Doğan erzielt gegen Bochum ein Tor, das ist wieder diese andere Methode, wo Danilo Suarez ihn sieht. Er sieht ihn so ein bisschen im Rücken, kriegt aber nicht mit, dass Ritz Doğan anläuft. Und dann läuft er 2 Meter nach vorne, ist genauso groß oder klein wie Danilo Suarez, steht in der Luft und köpft den Ausgleich. So, also dieses nicht zu decken von
um da mal einzuhaken, das kann ich noch einigermaßen akzeptieren, wenn man das überhaupt akzeptieren kann. Der hat gepennt, warum auch immer. Ja, und zieht dann die Konsequenz daraus, weil er nämlich diese eine halbe Sekunde langsamer ist, der Doğan läuft los und köpft das Ding rein. Okay. Aber mit Anlauf in einen 16er, in den eigenen 16er zurückzulaufen, schon zu sehen, da sind schon 4 Leute bei dem einen Spieler. Und dann laufe ich in die Mitte des 16ers und stehe da einfach rum. Und 3 Meter rechts von mir ist der Gegenspieler, der das Tor macht. Das verstehe ich einfach nicht.
Aber der Frimpong ist auch klein. Das darf man nicht übersehen.
Okay, stimmt.
Kann man nicht so. Wie gesagt, nicht decken, obwohl ich ihn sehe, nicht decken, weil ich ihn nicht wahrnehme. Und diese Geschichten, so leicht bei mir im Rücken, nicht merken, wenn jemand anläuft. Das haben wir zigmal gesehen. Für Außenverteidiger gilt das in erster Linie. Der Außenverteidiger steht am zweiten Pfosten, weiß eigentlich, in seinem Rücken ist einer und kriegt nicht mit, dass der anläuft. Ich muss dann seitlich stehen, dass ich so peripheres Sehen, dass ich den sehe, das sehe. Und wenn der anläuft, dann bin ich...
Ja, aber was heißt denn das? Machen die das nicht? Besprechen die das nicht?
Ich weiß es nicht. So.
Das war jetzt der finale Versuch, deine Trainerkollegen wachzurütteln. Ich finde, wir dürfen das jetzt in den nächsten 400 Ausgaben nicht mehr thematisieren. Es ist useless, wie der Engländer sagen würde.
So, und die dritte Methode, nicht zu decken, sind Geschichten, wo Leute vorne reinlaufen und ich einfach nicht das zwar sehe, dass der reinläuft, das ist auch nicht unbedingt mein Gegenspieler, wenn es sowas überhaupt gibt. Ich laufe einfach nicht mit. Robin Knoche von Union Berlin sieht,
Gerassi?
Ich glaube, das erste Tor, 16. Minute. Gerassi ist im Mittelfeld. Das ist ja so ein, er ist nicht mitgegangen. Gerassi geht ins Mittelfeld, spielt den weg und läuft wieder rein. Und bekommt
aber
dann,
der ist nicht auffällig gewesen bis jetzt in der Bundesliga. Das darfst du nicht vergessen.
Vielleicht hat Robin auch gedacht, das kann man eh nicht verhindern, weil der im Moment immer trifft. Auf jeden Fall, das war jetzt eine Situation, wo jemand mit ihm rausgeht, ist dann aus dem Rennen. Aber dann muss ich doch erkennen, als Abwehrspieler, der läuft vorne rein und er bekommt es nicht mit und ist 2 Meter dahinter und der köpft in aller Ruhe rein. Bestes Beispiel an diesem Wochenende war das Tor von Dortmund gegen Werder Bremen. Mitchell Weiser, der sich super entwickelt hat, für mich im letzten Jahr der beste Spieler von Werder gewesen, haben wir auch schon mal drüber geredet, der steht außen in der berühmten Fünferkette und Brandt steht bei ihm. Und auf einmal läuft Brandt quer, diagonal nach innen. Und Mitchell, ich weiß nicht, ob er gerade über den Einkaufszettel von übermorgen nachgedacht hat.
Ja, der ist ja Veganer, da muss man ja schon sich ein paar Gedanken mehr machen, wo man was bekommt.
So, bekommt es nicht mit, ist nicht wach in dem Moment, der läuft einfach diagonal an ihm vorbei und dann merkt er, oh, ich hätte mitlaufen müssen, scheiße. Und dann hast du noch so eine Dreiviertelsekunde Zeit zu hoffen, dass der Mittelfeldspieler von Dortmund das nicht sieht. Und dass der Ball vielleicht noch abgefangen wird. Und er bleibt dann auf beiden Füßen stehen und ich kann mich da so richtig gut reinversetzen. Ich bin ja auch ein blinder Stürmer gewesen, der keine Ahnung von Abwehrverhalten hatte bei manchen Sachen. Ich bin froh, dass ich da oft nicht reingekommen bin. Aber ich glaube, Emre Can spielt einen genialen Steilpass da rein. Brandt steht allein vor dem Torwart, luft ihn rein. So verliert Bremen berechtigterweise, weil die gewinnen aber nur 1-0, darf man auch nicht vergessen. Das ist also, das hätte man auch noch verhindern können. Bremen hat jetzt keine Verdienste erworben, um dieses Spiel unentschieden zu gestalten. Aber so, das meine ich damit. Dieses nicht den Laufweg aufnehmen mit irgendjemandem.
Pass auf, wir haben das wirklich schon mindestens 5-mal besprochen. Das war jetzt gefühlt. Das ist dann das 6. Mal.
Ja.
Was machen wir jetzt? Wollen wir das irgendwie mal vervielfältigen? Früher hätte man eine DVD verteilt an die Bundesliga-Trainer. Hier, guckt euch das mal an. Macht was draus.
Mir fehlt im Moment die Zeit, darüber ein Buch zu schreiben.
Ja, Buch schreiben, das ist auch irgendwie 80er. Wir müssen das anders vermitteln. Vielleicht müssen wir irgendwie einen neuen Insta-Kanal noch aufmachen. Weiß ich nicht. Abwehr leicht gemacht mit Ewald und stellen das so nach auf dem Platz oder so. Keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel.
Wir werden ja gleich noch mal kurz über die IFAB reden.
Ja.
Vielleicht kann man ja irgendwie, wenn ein Stürmer, ein gegnerischer Stürmer in den 16er läuft, dass dann an dem Trikot irgend sowas Rotes aufleuchtet, so blinkt.
Ja, gute Idee.
Das so eine rote Lampe.
Oder jeder hat eine Hupe. Wenn er in den 16er reinkommt, dann trötet es.
Ja, vielleicht beides.
Es ist nicht zu verstehen.
Thiago Thomas hätte es ja jetzt auch nicht gesehen, selbst wenn das Trikot von Frimpong rot geleuchtet hätte.
Nein. Das hätte er nicht gesehen. Er hätte es vielleicht gehört. Also,
man könnte es vielleicht verbinden.
Wäre vielleicht besser gewesen.
Optisches und akustisches Signal. Aber jetzt, was machst du, wenn jetzt drei Leute frei sind? Dann leuchtet es überall und es hupt überall. Was machst du dann? Also,
ja, Leute. Wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall, es muss was passieren, Ewald. Wir können das hier nicht immer wieder thematisieren und es wird im Grunde gefühlt immer schlimmer. Aber vielleicht haben wir dem einen oder anderen Trainer, der zuhört, ja auch einen Denkanstoß gegeben, mal in Sachen Grätschen zumindest mit dem einen oder anderen mal zu reden. Dann haben wir ja schon was erreicht mit unserer kleinen Hilfe hier. Ne? Es ist ja nicht nur Unterhaltung, es ist ja auch Hilfestellung für den einen oder anderen. So, ich habe jetzt noch ein Anliegen.
Vielleicht könnte ich noch eins dazu abseits stellen. Ist die vierte Methode, sich falsch zu verhalten. Dass ich bin schnell, ich könnte mitlaufen, ich sehe, wie der Stürmer in die Tiefe läuft. Plötzlich bleibe ich stehen, heb den Arm. In Zeiten des VAR muss ich mir schon ganz sicher sein, dass er im Abseits steht. Das heißt, es gibt viele Situationen, ich brauche einfach nur mitlaufen und es passiert nichts. Auch das machen viele, die einfach, entweder laufen sie gar nicht mit und unterschätzen die Situation oder sie wollen nicht mitlaufen und denken, wird schon irgendwie klappen. Also,
ich habe eine Bitte jetzt an euch da draußen, an den Rundfunkempfängern, hieß es früher, ne? Ewald, das hast du hier immer gesagt. Also wo ihr uns auch immer hört, irgendjemand hört uns, ich weiß es. Ich habe jetzt nachgeguckt. Um 2.17 Uhr deutscher Zeit war Anstoß zwischen Deutschland und Mexiko an einem Mittwochmorgen sozusagen. Die ARD hat veröffentlicht, 970.000 Live-Zuschauer waren dabei. Ein riesiger Quotenerfolg natürlich, weil so viele Leute gucken jetzt um 2.17 Uhr nicht Fernsehen, wie man früher mal gesagt hat. Ich möchte wissen, gibt es da draußen irgendjemanden, der um 2.17 Uhr live dabei war? Bitte meldet euch. Ich möchte eure Beweggründe wissen. Entweder per Insta, per Facebook, per Mail, info@der16er.de. Und wir reden dann nächste Woche nochmal darüber. Es interessiert mich einfach. Weil was kann einen dazu bringen, vielleicht noch, wenn man am nächsten Tag sogar arbeiten muss, sich dieses Freundschaftsspiel live anzugucken? Hast du eine Idee?
Naja, ich
970.000.
Ich bin ja auch ein alter Knacker. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Und es gibt ja auch viele Leute, die nicht am anderen Morgen aufstehen müssen oder wollen und eben nicht irgendwo auftauchen müssen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere
oder ist das ein Teil der Nagelsmann-Euphorie schon?
Kann auch sein. Kann man denn, war das ARD, ZDF oder was?
ARD, ja.
Kann man das auch in den USA empfangen?
Nee, ne? Jetzt verarschen oder was?
Ja, könnte ja sein, dass die da irgendwie so Satellitenfernsehen haben. Dann können das ja Leute gewesen sein, die ARD in den USA.
Aber das wird ja in Deutschland gemessen, ne?
Ach, das wird in Deutschland gemessen?
Ja, okay. Die TV-Quoten werden in Deutschland gemessen.
Na gut, dann nehme ich das zurück.
Und Detail darauf eingehen, wer wie wo was in den USA guckt. Da wird es natürlich auf einem anderen Sender übertragen. Aber ist auch egal. Vielleicht gibt es jemanden, ich freue mich auf eine Nachricht in dieser Geschichte. So, jetzt zum Thema Torhüter.
Also.
Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Das ging ja eigentlich schon die ganze Saison. Hat Flo mich irgendwann mal drauf gebracht, dass die Schiedsrichter bei jedem Elfmeter diese Torhüter besappeln. Und wirklich lang. Also der Torhüter hat eigentlich auch gar keine Gelegenheit, sich darauf zu konzentrieren, was jetzt gleich kommt, nämlich einen Elfmeter, den er im besten Fall halten will und sollte für seinen Club. Sondern er muss sich erstmal 2:30 vom Schiedsrichter erklären lassen, was er alles nicht darf. Er darf sich nicht bewegen, zu früh. Er darf nicht gegen die Latte ditchen, nach neuesten Regularien.
Was
er
nicht?
Darf nicht so gegen die Latte ditchen oben, so gegen die Latte hämmern. Darf er alles nicht.
Was soll das denn?
Ja, ist ja verboten. Das ist alles verboten. Er darf den Schützen nicht irritieren.
Wegen die Latte, wegen dem Lärm oder wegen was?
Ja.
Ist das Lärmschutz oder was? Ich meine, ich fasse mal nach oben, damit
darf,
ich weiß,
wo. Er darf sogar laut IFAB den Torpfosten, die Querlatte oder das Tornetz nicht berühren. Also, da haben wir jetzt drüber gequatscht. Meine Theorie ist, meine Theorie ist, einer vom IFAB, der ein führendes Mitglied der IFAB ist, dem ist die Frau ausgespannt worden von einem Torwart. Und jetzt.
Oder der Mann. Oder der Ehemann.
Wie Ehemann. Kann auch, ja, kann ja, ja kann auch, er auch sein. Ja, kann auch sein. Vielleicht auch der Ehemann. Hast recht.
Ja. Also oder, der Leben, oder der
Lebenspartner.
Oder die Lebenspartnerin. Oder
ja, das können wir jetzt noch breit ausdiskutieren. Was auch immer. Auf jeden Fall ist dem Schreckliches widerfahren. Und Auslöser war ein Torhüter. Und daraufhin hat er sich geschworen, ich werde mich an allen Torhütern auf dieser Welt rächen. Und hat seine Kumpels aus dem IFAB überredet, folgende geisteskranke Formulierung in die Regel 14 der Elfmeter zu übernehmen. Zitat, der verteidigende Torwart muss auf der Torlinie bleiben und dem Schützen zugewandt zwischen den Torpfosten sein, bis der Ball getreten wird. Der Torhüter darf sich nicht auf eine Weise verhalten, die ablenken soll. Zum Beispiel die Ausführung des Schusses verzögern oder den Torpfosten, die Querlatte oder das Tornetz berühren. Weiter heißt es, der Torhüter darf sich nicht so verhalten, dass er keinen Respekt vor dem Spiel und dem Gegner zeigt. Das heißt, den Schützen auf unfaire Weise ablenkt.
Das hast du dir jetzt ausgedacht, oder?
Nein, das steht hier alles. Das steht in der Regel.
Also ich neige dazu,
das war der Postillon, oder?
Deiner Interpretation zu folgen. Da muss irgendwas passiert sein. Also du hast es ja eben schon mal treffend gesagt. Das, was wir da im Moment mit den Torhütern machen, das oder bei der Ausführung von Elfmetern, das grenzt an Lächerlichkeit. Das so wie auch die Handelfmeter an Lächerlichkeit grenzen. Also ich sag mal, da sind wir auch wieder bei. Bei FC gegen.
Na klar, das ging um den Nikolas.
Ja, aber das vorher, das 1:1, das 1:0 für Köln fällt durch einen Elfmeter, wo jemand aufs Tor schießt und Kone irgendwie, er macht ja nicht die Arme auseinander.
Ja, komm, sondern, lass uns die Handgeschichte, die machen wir nachher.
Ja, aber es ist
bei den Torhütern.
Ja, aber
es ist lächerlich, du hast recht.
Es ist
noch
auch
lächerlicher war der in Freiburg für Bochum oder gegen Bochum.
Ja, genau. Der Bernardo hat beide Hände hinten und trotzdem berührt der Ball den Elfmeter und das ist genauso krank. Das ist einfach krank, daraus Elfmeter zu produzieren. Und genauso krank ist es, sich dann zu überlegen, ich habe schon einen zweifelhaften Elfmeter, aber jetzt muss ich gucken, dass der auch wirklich reingeht. Denn der Torwart, ich meine, was soll denn der Torwart machen? Klar, der könnte natürlich dir entgegenlaufen, wenn du jetzt gar keine Regeln machst. Dann könntest du sagen, pass auf, ich laufe dir entgegen, 3 Meter entgegen. Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Was wäre denn passiert, wenn du früher der pfeift und ich laufe dem entgegen und bin vor dem am Ball? Was ist denn das?
Das war halt alles so Graubereich, ne? Also du durftest natürlich jetzt nicht einen Vollsprint machen während der Ausführung, aber du konntest irgendwie, keine Ahnung, einen Meter nach vorne gehen. Ja?
Ja gut, aber ich stell dir mal vor, der läuft jetzt raus. Ich bin noch doof. Jetzt wird wieder Patrick sagen, du hast wieder gar keine Ahnung. Aber ich meine, wenn sowas Torhüter gemacht hätten, dann hätte man von hinten jemanden beauftragen können, der einfach losläuft, ich spiele den Ball quer und der schiebt den dann ihm vorbei ins Tor. Dass man irgendetwas finden muss, dass er irgendwelche Regularien, das ist ja richtig. Aber mit beiden Füßen auf der Torlinie bleiben,
ja, mittlerweile ist es ja aber so aufgeweicht, dass er nur noch ein Fuß über der Linie sein muss. Aber auch das kann ein Torhüter doch gar nicht umsetzen. Wie soll denn das gehen?
Ein Fuß auf der Linie, meinst du jetzt?
Über der Linie. Also er kann ja quasi sich schon abspringen. Und
ja,
wenn der Schütze schießt, muss eine der beiden Füße noch über der Linie sein. Das ist komplett idiotisch.
Also nicht auf dem Boden, nicht auf dem Boden.
Nein, aber...
Wenn man das Lot fällt, Lot fällt.
Und genau das haben sie ja jetzt gemacht beim Nikolas. Also wenn du dir diese Wiederholung, das war bei euch natürlich auch großes Thema, zum Beispiel bei Jimmy die Tulpe, die Wiederholung des Elfmeters von Kainz, VAR mal wieder, das ist ein mega Aufreger und zwar völlig zu Recht, weil wenn man sich die Zeitlupe nochmal anguckt, dann ist es ein Standbild, wo der Ball noch nicht mal den Fuß vom Schützen verlassen hat von Kainz und der Nikolas in dem Moment eine Bewegung macht, wo er sich ein bisschen nach vorne abstürzt sozusagen oder so ein bisschen nach vorne geht. Er muss ja irgendwann anfangen, sich zu bewegen. Ja? Und diesen Elfmeter zu wiederholen, das ist eine Farce.
Naja, rein regeltechnisch, in dem Moment, wo der schießt, ist er mit beiden Beinen vor der Linie und hat dadurch natürlich einen Vorteil gegenüber jemandem, der mit den Füßen halt noch hinten ist. Das ist schon klar. Aber es ist, wie du eben schon gesagt hast, so ein Kompromissvorschlag wäre so ein halber Meter irgendwie sowas. Sonst hat mich als Torhüter ja gar keine Chance mehr. Aber ich habe auch keinen Bock mehr, über diesen ganzen Quatsch immer wieder zu fabulieren zu müssen. Du hast es richtig gesagt. Es gibt ja auch ein paar sarkastische Vorstellungen, sagen wir mal Vorschläge noch. Ne? Vielleicht, was hast du eben gesagt, was hat irgendeiner gepostet?
Naja, also ich habe gesagt, ich finde, die sollten noch diese Regelung einführen, dass der Torhüter an den Pfosten lehnen muss oder vielleicht neben das Tor stehen muss und dann wird der Elfmeter ausgeführt, aber der...
Wer hat denn geschrieben?
Mignon hat es noch ein bisschen besser formuliert.
Mignon ist ein Torhüter, der in Italien spielt, ein Belgier.
Der französische Nationalkeeper, den
Belgische, der Belgische, oder?
Nein, französische.
Mignon, französisch? Ist das nicht belgisch?
Ja.
Mignon? Na gut, meinetwegen. Was hat er gesagt?
Vielleicht wird auch Magnon ausgesprochen, kannst ja nochmal ein
Foto
kurz anschmeißen. Auf jeden Fall hat er sehr gut wie hat das noch formuliert irgendwie? Ich finde es gleich. Das war auf jeden Fall sensationell. Das muss man genau machen. Er hat gesagt, die nächste Änderung zur Spielzeit 25/26 wird dann sein, dass der Torhüter sich mit dem Rücken zum Schützen stellen muss beim Elfmeter. Und sollte er den Elfmeter trotzdem halten, wird das Spiel mit einem indirekten Freistoß für die angreifende Partei fortgesetzt.
Ja, es ist, man kann dieser ganzen Sache nur noch mit Sarkasmus begegnen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch das letzte i-Tüpfelchen da drauf setzt, dass die Schützen anlaufen
machen können.
Machen können,
was sie wollen.
Mitten im Anlauf. Ich habe eben noch mal den Elfmeter von Kempe gegen Blaswig von Leipzig gesehen. Ich glaube, was war das? Ein Berechtigter?
Ich glaube, ja, das war ein. Ist auch egal, aber die Ausführung war halt auch wieder
geil. Nee, ein klarer berechtigter Elfmeter. So, Kempe läuft an, bleibt einen Meter vor dem Ball komplett stehen. Blaswig bewegt sich noch irgendwie so ein bisschen. Und dann schießt er ihn irgendwo in die Ecke. So, und dann sagt der Reporter noch, und das ist für mich der Höhepunkt, das ist schon sarkastisch. Aber die Ausführung war dann flüssig. Das heißt, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man ohne eine flüssige Bewegung einen Ball aufs Tor schießen könnte. Aber es ist so, dass ich im Grunde genommen alle Möglichkeiten dem Schützen gebe. Ein Elfmeter ist ein Elfmeter, gut, das soll eine Strafe sein. Aber
der kann vor allen Dingen alles machen. Das habe ich nämlich letztens mich auch mal gefragt. Du hast es ja nicht mal festgeschrieben, wie muss eigentlich der Anlauf aussehen? Kann der 4 Meter Anlauf nehmen? Kann der 18 Meter Anlauf nehmen? Kann der Trippelschritte machen? Kann der noch einen Purzelbaum schlagen? Das kann man dann alles über Unsportlichkeit vielleicht einfangen, ja, als Schiedsrichter und sagen, jetzt mal Schluss mit dem Quatsch. Aber festgeschrieben ist gar nichts. So, das heißt, theoretisch kann der Schütze 35 Meter Anlauf nehmen, zwischendurch mal abstoppen, wieder laufen. Dann ist er irgendwann in der Nähe des Balles und dann, wie du sagst, im letzten Moment friert er noch mal kurz ein.
Aber vielleicht kann der Schiri dann wegen Zeitspiel abpfeifen.
Ja, auch das ist, glaube ich, zumindest nicht schriftlich fixiert. Beim Torhüter, ja, und da sind wir wieder beim IFAB, beim Torhüter ist aber alles bis ins kleinste Detail niedergeschrieben. Was soll das?
Das spricht für deine Theorie.
Ich sag's dir.
Ich erinnere noch mal an meinen früheren Spielkollegen Harald Nickel bei Borussia Mönchengladbach, der leider schon jetzt von uns gegangen ist. Harald hat den Ball hingelegt. Gut, der Ball muss freigegeben sein vom Schiedsrichter. Er hat den hingelegt, gibt ja so bei Freistößen auch. Er hat den Ball hingelegt und dann denkst du, jetzt geht er 3 Schritte zurück. Dann hat er aus dem Stand den Ball.
Genau.
Der Torwart, das war auch geil. Der Torwart denkt dann, naja, jetzt geht er, nimmt er Anlauf. Nein. Er geht einen halben Schritt zurück und schießt dann einfach in die Ecke und der Torwart, was? War es das jetzt schon? Wahnsinn. Gut, also das haben wir jetzt abgearbeitet.
Okay, apropos, aus dem Stand mehr oder weniger. Du hast doch bestimmt wieder St. Pauli live geguckt oder hast du Konferenz geguckt?
Ja, in St. Pauli habe ich live gesehen, klar.
Sag mal, was war denn das wieder für ein Tor in Paderborn, bitte?
Welches Tor meinst du jetzt?
Das kann nicht sein, dass du mich fragst, welches Tor. Da war ein Bernd-Schuster-Gedächtnistor. Eben entspannt aus dem Fußgelenk, das Ding 53 Meter über euren Keeper.
Ja, Florent, wie heißt er?
Nicht Musiala, so ähnlich.
Nein, jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Muslia, ja? Von Paderborn, ein toller Spieler, ein überragender Spieler. Aber man muss sagen, Saad, der auch eine tolle Saison spielt, Saad spielt einen Pass nach innen. So, alles.
Oh, jetzt machst du doch nicht wieder kaputt.
Nein, ich mach's ja nicht kaputt. Ich sag ja nur, wie das zustande kommt. Das gibt ja immer eine Vorgeschichte. Saad war nicht so gut drauf an dem Tag. Der spielt den Ball einfach ins Mittelfeld, direkt dem Muslia in die Füße. Und als Torhüter stehe ich dann natürlich, ich habe den Ball auf links außen, Saad hat den Ball, dann stehst du, und der Torwart steht immer irgendwie weiter vorne, weil er sich A am Spiel beteiligt und natürlich auch bei potenziellen Kontern da sein will. Und dann spielt er so einen eklatanten Fehlpass, aber auf den falschen Spieler, der sofort erkennt, wo der Torwart steht. Und der hat sogar noch Glück gehabt, dass er nicht links vorbeigeht. Aber das war fast ein Schuss in den Winkel über 60 Meter. Überragendes Tor, stimmt. Toll.
So, wie weit hättest du den Ball aus der Distanz bekommen damals mit den Bällen, die 3 Kilo wogen?
Ja, das geht.
25 Meter, oder?
Na, mit den früheren Bällen hättest du sowas nicht machen können, glaube ich. Also, Rainer Bonhoff, ja, Rainer hat immer vorm Training, hat er so hinter der Mittellinie, ab der Mittellinie immer gegen die Latte geschossen, solche Sachen versucht.
Hast immer gedacht, was macht der da genau? Was macht der da?
Ja, ich habe das auch nicht verstanden, weil für mich ist, den Ball wegzuschießen, ist ja für mich Ballverlust. Ich wollte ja den Ball haben und dribbeln und Leute ausspielen und so. Ne? Diese Fokussierung auf Effizienz und Effektivität, ein Tor schießen, nein, konnte ich nichts mit anfangen.
Also Tor außerhalb des 16ers gab es auch nicht bei dir in deiner Karriere.
Doch, ich habe doch schon den einen oder
Ach,
anderen.
Hör doch auf. So, ich habe hier noch 100 Sachen auf dem Zettel, aber wir haben keine Zeit mehr im Grunde. Du musst ja dein Auto abholen.
Ich muss mein Auto abholen und ich muss nach Köln, weil dort unsere Doku vorgestellt wird.
Wir müssen über Masraoui müssen wir trotzdem noch kurz reden, ja. Ne? Sonst denken die Leute, wir kneifen irgendwie vor dem Thema. Also Schalke schaffen wir jetzt heute nicht, Stuttgart schaffen wir nicht, Union schaffen wir nicht. Es gibt noch so viele Sachen, ey.
Nein, Masraoui, das ist
aber
ja.
Aber das müssen wir kurz abhandeln. Da geht kein Weg dran vorbei.
Also ich habe das gesehen, was der Vorsitzende Alon Meyer von Maccabi Deutschland.
Der Sportstudio, habe ich zufälligerweise auch reingezappt und da war man, also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so ein Moment wie früher. TV-Geschichte ist ein sehr großes Wort, aber. Es war auf jeden Fall so, dass ich nicht den Impuls hatte, umzuschalten, sagen wir mal so. Also ich kam da rein und dann volle Aufmerksamkeit.
Aber ich kann nur sagen, ich kann das voll und ganz unterstreichen, was der Alon dort gesagt hat. Weil wenn ich mir das anschaue, was passiert, ich meine, natürlich kann man darüber reden, dass Israel, wenn wir jetzt schon mal dieses Thema aufmachen, dass Israel die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, wie lange es her ist, oder wie auch immer, Gebiete besetzt hält, das Westjordanland und wie Siedler sich verhalten, dass dort auch eine gespaltene Gesellschaft teilweise ist, mit Leuten, die eher konservativ und nach rechts tendieren, so wie wir das in Europa auch haben. Natürlich kann man viele Dinge in Frage stellen. Aber was man nicht in Frage stellen kann, ist, dass Israel grundsätzlich bereit ist, mit Palästinensern zusammenzuleben, dass Leute, die in Israel leben, völlig normal dort leben können, was umgekehrt, glaube ich, nicht möglich wäre. Und das ist egal, was jetzt da passiert ist, dass es keine Berechtigung gibt, auf diese Art und Weise sich irgendetwas erkämpfen zu können, indem ich hunderte, vielleicht tausend Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Armeeangehörige es waren, bestialisch abschlachte. Das ist nicht Krieg, das ist Terror.
Es geht um 1000, also geschätzt, glaube ich, waren es 1400.
Ja gut, da sind auch Soldaten dabei gewesen, die dann im Einsatz sind. Das sind ja jetzt nicht nur glaube ich jedenfalls, das sind jetzt nicht nur Privatleute gewesen, die in den Kibbuzims oder so überfallen wurden. Aber das ist abenteuerlich, wie viele Leute auch hier in Deutschland oder weltweit das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich habe niemanden gesehen aus dieser Community, der auf die Straße geht und sagt, meine palästinensischen Mitbürger werden vielleicht, die Rechte werden nicht so berücksichtigt, wie wir uns das wünschen. Und das gibt's aber schon seit langen Zeiten. Aber einen terroristischen Akt oder terroristische Akte, wo unschuldige Menschen einfach so abgeschlachtet werden, da gehe ich nicht für auf die Straße und protestiere. Aber wenn Israel sich wehrt, und darüber nachdenkt oder bombt und es kommen Menschen zu Tode, dann Natürlich ist das auch nicht Krieg. Das ist völlig klar. Aber wie willst du dich denn wehren? Wie willst du dich gegen so etwas überhaupt zur Wehr setzen? Wie soll das denn weitergehen? Und es ist auch völlig klar, dass die Hamas genau wusste, dass es eine derartige Reaktion gibt. Das heißt, sie haben das in Kauf genommen, dass ihre eigenen Leute umgebracht werden, vielleicht sogar bewusst in Kauf genommen, um eine weltweite Bewegung gegen Israel zu provozieren, was ja auch geklappt hat. Und das ist für mich abenteuerlich, das Existenzrecht von Israel nicht anzuerkennen. Und wenn dann Masraoui von Bayern München, den ich als Spieler sehr schätze, bei Ajax, auch bei der WM und auch bei Bayern München tolle Leistungen bringt, wenn der dann schreibt, ich wünsche meinen palästinensischen Mitbürgern oder Freunden den Sieg. Was soll denn das heißen? Verstehst du? Das hört sich so an, das hat Alon Mayer auch gesagt, den Sieg über was? Über Israel? Mit keiner Silbe hat er gesagt, und auch später nicht, irgendeine Entschuldigung, mit keiner Silbe hat er davon gesprochen, dass es ein terroristischer Akt war, von barbarischer Willkür oder sich im Nachhinein vielleicht entschuldigen für diesen Post. Das sind Leute, die Vorbilder sein sollen für unsere Jugend und so etwas posten und dann sagt Bayern München, ja, April ist schon nicht so schlimm. Es tut mir leid. Ich kann ihn voll und ganz verstehen und was wir hier erleben, ist zu 100% falsch. Menschen, die hier leben, wieder mit antisemitischen mit Antisemitismus zu konfrontieren. Wie Alon schon gesagt hat, wir wählen die Regierung nicht, wir sind auch nicht mit allem einverstanden, was dort passiert. Aber Menschen irgendwo auf der Welt, die gar nichts damit zu tun haben, natürlich kann man sagen, viele haben auch vielleicht die Staatsangehörigkeit, aber für mich ist es abenteuerlich. Es hat nichts mehr mit Korrektheit zu tun, mit Humanität. Ich kann das voll und ganz verstehen. Und für mich ist es auch nicht nachzuvollziehen.
Die entscheidende Frage ist natürlich, wie soll ein Club damit umgehen? Jetzt mal, natürlich ist Bayern München der größte Club in Deutschland. Und es hat eine ganz andere Wirkung, wenn ein Spieler von Bayern München was teilt, als wenn ein Spieler von Mainz 05 was teilt. Mainz 05 war aber konsequent und hat anders agiert. Natürlich musst du jeden Fall einzeln betrachten, das ist auch klar. Ja? Nur, was man im Nachhinein, denke ich, schon sagen muss, warum hat Bayern München dem Spieler nicht nahegelegt oder ich weiß nicht, ob befehlen können sie es ihm wahrscheinlich nicht, aber warum haben sie ihn nicht dazu gebracht, dass er sich selbst äußert? Das ist für mich die Frage, die sich stellt. Also, dass Bayern irgendwie ein Statement veröffentlicht, wo er sagt, er ist gegen Terror, das ist ein bisschen zu dünn.
Naja, gegen welchen Terror? Und ja. Was bezeichne ich als Terror? Offensichtlich hat er das, was die Hamas gemacht hat, nicht als Terror bezeichnet. Sonst hätte er das mal explizit sagen müssen. Und diese Chance ist einfach nur verpasst worden. So wie wir generell die Chance verpassen, hier bei uns im Land klare Kante zu zeigen gegenüber all denen, die sich nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung identifizieren.
Aber da ändert sich ja vielleicht gerade hoffentlich ein bisschen was. Also diese wie ich finde, sehr gute Formulierung, nie wieder ist jetzt.
Genau so. Ja.
Die wird, glaube ich, ein bisschen, hoffentlich nicht nur ein bisschen, die wird jetzt gerade nach vorne gestellt. Und ich hoffe, dass wirklich sich nicht nur Unternehmen beteiligen, sondern dass das von wirklich so prominenter Stelle auch unterstützt wird, dass dadurch vielleicht sich ein bisschen was bewegt.
Ne? Ja, absolut. Für mich das ist ja ein riesengroßes Thema. Das ist jetzt nicht der richtige Ort, das da noch mehr in die Tiefe zu gehen. Aber wir haben eine Situation hier zugelassen, dass viele Menschen, auch dass Menschen zu uns gekommen sind, die sich mit unseren Vorstellungen von Freiheit, Demokratie und von Menschenrechten offensichtlich nicht identifizieren. und das dann auch zeigen mit Gewalt gegenüber Polizei, mit Terrorangriffen und ich weiß nicht was alles. Und ich würde das gerne mal andersrum sehen, wenn es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Also es ist, manchmal muss ich ehrlich sagen, dann frage ich mich, was machen wir hier? Wir reden über Fußball, wir freuen uns, wir wollen uns am Leben freuen, wir regen uns über dieses oder jenes auf. Aber Fußball kann nur unser Thema sein, so entspannt, wie wir das gerne machen, wenn diese anderen Dinge irgendwann mal, wenn wir die irgendwann mal in den Griff kriegen.
Ja. Also Fakt ist auch, dieses Thema ist bei Weitem nicht geschlossen für die Bayern. Also dieser Druck, der wird noch richtig groß werden. Der ist ja jetzt ein bisschen abgeschirmt worden erstmal. Warten wir mal ab, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. So einfach werden die Bayern das vermutlich nicht vom Tisch kriegen.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Gut, okay. Du musst dein Auto abholen. Auch das ist wichtig.
Ne? Ich muss.
Und
ja.
Ich hab nur 1, 2, 3, 4 Spiele diese Woche. Ich muss mal anfangen.
Absolut. Okay.
Gut, Ewald. Wir hören nächste Woche wieder, ne? Und ja. Ihr nochmal die Bitte, wenn es irgendwen gibt da draußen. Ich sage nur 2.17 Uhr. Mexiko gegen Deutschland. Wieso, weshalb, warum? Bis zur nächsten Woche. Tschüss, tschüss.
Alles Gute, Leute. Tschüss.